Gut, Greta Thunberg ist, glaube ich, nochmal so ein Sonderfall. Die ist einfach Nutcase, ne? Ich glaube, das ist so eine Liebe auch zum starken Mann. Ich glaube, das ist ein sexueller Fetisch am Ende.
Frei heraus, der A21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 13. Folge unseres A21-Podcasts. Heute haben wir einen Gast bei uns, der dafür bekannt ist, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Es ist der Journalist und Buchautor Jan Fleischhauer. Früher beim Spiegel, heute beim Fokus, bekannt aus Funk und Fernsehen und jetzt bei Frei heraus. Ich will mit ihm über Gott und die Welt sprechen. Vorher aber noch, Sie kennen das inzwischen von unserem Podcast, ein kurzer Hinweis auf die Aktivitäten unserer Denkfabrik. Unsere stellvertretende Leiterin Christina Schröder war diesen Monat auf der Anschaltkonferenz in Berlin. Thema war der Wiedereinstieg Deutschlands in die Kernkraft und hier ein Ausschnitt aus ihrem Vortrag.
Energie bedeutet Wohlstand. Es gibt weltweit einen klaren Zusammenhang zwischen dem Energieverbrauch und der Wirtschaftsleistung. Ich habe ehrlich gesagt schon lange niemanden mehr getroffen, der den Atomausstieg wirklich noch mit intrinsischer Überzeugung verteidigt. Und ich bin mir auch sicher, ganz im Innersten seines Herzens, da weiß auch Robert Habeck, dass er hier einen Fehler gemacht hat.
Die gesamte Keynote von Christina Schröder auf der Anschaltkonferenz finden Sie als Video auf unserer Website www.denkfabrik-r21.de. Und jetzt ist mein heutiger Gast bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, lieber Jan Fleischhauer.
Ja, hallo.
Herr Fleischhauer, Sie waren gerade auf Sizilien, habe ich gehört, im Urlaub. Ich war auch in Italien, in Ligurien über Pfingsten. Wie hat sich's denn angefühlt in einem, wenn man manchen deutschen Medien glauben mag, faschistisch regierten Land?
Wobei, das war die Anfangsbefürchtung oder Anfangsempörung, als Frau Meloni anfing. Ich glaube, gab es ein Sterncover sogar. Der Faschismus ist zurück, so, ne? Also nach allem, was ich jetzt gesehen habe und wenn ich mir so die letzten Gipfelbilder angucke, ist sie eine geachtete Ministerpräsidentin, ne? Oder eine der Stützen der EU und der NATO.
Nehme ich auch so wahr. Man hat ja sie als Rechtsextremistin und Faschistin und sonst was bezeichnet. In der AfD, habe ich gehört, ist Melonisierung inzwischen ein Schimpfwort vom rechten Flügel. Das wirft man immer den Leuten in der AfD vor, die sich zu sehr mäßigen und zu sehr auf Regierungsfähigkeit hinarbeiten wollen.
Ja, die AfD geht ja einen Sonderweg in Europa, ne? Also wir haben ja die Rechtsparteien in Italien und in Frankreich und da sieht man ganz erkennbar, dass sie an die Macht streben. Und sich, ihre radikalen Tendenzen einhegen. Bei der AfD ist genau umgekehrt. Also da ist ja Leinen los. Im Gegenteil, die gehen ja immer weiter an den Rand. Und machen damit es ja auch unmöglich, für andere überhaupt in Betracht zu ziehen, dass man zu irgendeiner Art von Kooperation kommt. Also die Brandmauer im Ernst gibt es ja von zwei Seiten. Die gibt es ja nicht nur von der CDU zur AfD, sondern umgekehrt ja auch. Also kaum hatte Frau Weidel, glaube ich, am Wahlabend gesagt, ja, unsere Hand ist ausgestreckt, ne? Klar. Er kam sofort am nächsten Tag Björn Höcke um die Ecke und hat dann seine Parteivorsitzende korrigiert. Das hat er natürlich so nicht gemeint.
Der R21-Leiter Andreas Röder plädiert ja immer für eine konditionierte Gesprächsbereitschaft, wie er es nennt. Also er sagt, statt Brandmauern braucht man eigentlich rote Linien, klar markiert auf Themen hin, was akzeptabel ist in einem demokratischen Land und was nicht, um somit vielleicht auch innerhalb der AfD einen Prozess auszulösen, dass die sich mal überlegen, was wollen wir eigentlich sein, wo wollen wir eigentlich hin? Halten Sie das für einen gangbaren Weg?
Ja, wobei das sind so parteiinterne Fragen. Also ich bin ja nicht im Beratungsgeschäft. Da soll die CDU machen, was sie will. Also ist es jedenfalls langfristig, wenn das so bleibt, natürlich ein Problem, dass 20 und im Osten sind es ja noch mehr, dann 30-35% der Wähler irgendwie mit ihrer Stimme außen vor sind. Ne? Es sei denn, sie schaffen es jetzt, einen Ministerpräsidenten zu stellen. Das würde ja bedeuten, dass sie dann eben die absolute Mehrheit erreichen. Weiß ich, vielleicht fällt Thüringen als erstes so. Ne? Aber es ist auffällig, dass die AfD sich nicht anguckt, wie Frau Le Pen und Frau Meloni das machen.
Ja, vielleicht auch anders Thema. Sie sind ja im sozialdemokratischen Elternhaus aufgewachsen. Sie haben früher die Grünen gewählt. Wann und warum haben Sie denn sozusagen mit der politischen Linken gebrochen?
Oh, das ist ja ein bisschen her schon, ne? Ja, also klar, also ich habe das ja ausführlich beschrieben, also in einem gläubigen SPD-Haushalt aufgewachsen, wo man jeden Abend ein Kerzchen angesteckt hat, dass der Herrgott die schützende Hand über den Willi halte, ne? Den Willi Brandt. Und dann ja auch, also sowohl Schule als auch Uni und natürlich auch der Spiegel, wo ich ja journalistisch sozialisiert wurde, natürlich feste Bastion des linken Denkens. Also erstens war es mir irgendwann wahrscheinlich zu langweilig. Dann kamen dazu zwei sozusagen formative Ereignisse. Einmal Deutsche Einheit, wo ja große Teile, in diesem Fall angeführt von Oscar Lafontaine, ja fanden, also Einheit gehe gar nicht, ja. Und dann das Zweite, da war ich gerade auch in New York gewesen, 9/11, wo sowas Ähnliches jetzt passierte, jetzt wie nach dem 7. Oktober, dass man sich erstmal mit den Falschen solidarisiert hat. Also sozusagen Osama Bin Laden und der Islamismus so als Widerstandsbewegung, das haben wir ja jetzt ja wieder, dann ist es eben nicht Osama Bin Laden, sondern die Hamas, ja, die man ans Herz drückt. Und dann das, das fing ja dann, glaube ich, bei nach 9/11 und wie gesagt, ich war ja in New York als Korrespondent für den Spiegel.
Ah, zu dem Zeitpunkt, am 11. September?
Ja, ich habe das live erlebt. Also ich wohnte damals in Scarsdale mit der Familie, das ist Upstate New York, das ist so mit dem Commute 20, 25 Minuten nach Grand, also in die Stadt nach Manhattan, Grand Central Station. Und also da gab es eine Reihe natürlich, also auch von Familien, die dann Angehörige verloren hatten, weil es gab also letztlich drei Berufe, die da vertreten waren. Also Anwälte, Ärzte und Banker. Und vor allen Dingen bei den Bankern hat es natürlich dann ziemlich reingehauen. Also da hat man den, was man mal, sagen wir mal, Nachbarn hat, die betroffen sind, hat man einen anderen Blick auf die Dinge. Und nachdem ich dann sah, das also vielleicht schon drei Tage später, glaube ich, im Haus der Kulturen dann so eine Veranstaltung war, ne, sowas kommt von sowas so und also gegen den amerikanischen Imperialismus, ja, da habe ich gesagt, Freunde, das könnt ihr gerne machen, aber in dem Club bin ich nicht mehr dabei.
Hm. Wir haben ja heute kein konkretes Thema. Oft sind Gäste bei uns im Podcast, die stellen ihr neues Buch vor oder es gibt einen ganz konkreten Anlass für das Gespräch. Wir wollen heute einfach nur über Gott und die Welt plaudern. Und fangen wir doch mal mit Gott an und stellen die Gretchenfrage. Wie haben Sie es mit der Religion, Herr Fleischhauer?
Also ich bin ausgetreten aus der evangelischen Kirche. Ich war eine Zeit lang ziemlich aktiv, also Jugendgottesdienst, so Brot für die Welt, ne? Ich habe alle so, also was ich alles gesammelt habe, Amnesty natürlich, also so 16, 17, 18 war in der Kirche. Und dann hat mich irgendwann, wie gesagt, dann war ich noch aus also eher sentimentalen Gründen, wie glaube ich, ganze Menge Leute dabei. Und dann hat mich die zunehmende Käsmanisierung dann der protestantischen Kirche, glaube ich, rausgetrieben. Also ich habe gedacht, okay, also auch wenn ich schon bei einer politischen Organisation dabei bin, mit Mitgliedsbeiträgen, da muss es eigentlich nicht die EKD sein, ja, dann kann ich ja gleich zu Greenpeace gehen, ja.
Gibt ja die schöne Frage, ob man die Kirchensteuer auch als Parteispender an die Grünen absetzt.
Genau so. Was den Glauben anging, ja, also ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, also sie wäre froh, wenn sie glauben könnte, dass es einen Gott gibt, dass ich aber allerdings, das ist einmal, bin ich natürlich ein Kind der Aufklärung, und auch mein grundsätzlicher Skeptizismus mich doch dahin bringt zu glauben, dass dann, wenn ich dahin scheide, ist dann auch wahr, ne? Leider.
Mm. Wobei ja die, wenn man sich so den letzten evangelischen Kirchentag anschaut, die Kirche mit Gott gar nicht mehr so viel zu tun zu haben scheint. Also ich habe in dem Programm gelesen, da ging es um Themen wie Queer in der Klimakrise. Es gab Decolonial Chill Areas, es gab Reden von Luisa Neubauer, so Gott und die frohe Botschaft kam gar nicht.
Doch, Gott gibt es sozusagen als, Ja, so irgendwie als gute Kraft und natürlich als Referenzgröße, um den eigenen politischen Anliegen dann mehr Glanz zu verleihen. So ein bisschen, glaube ich, ne? Klar, also auch im Gottesdienst. Also diese natürlich die Verweltlichung und der Selbstsäkularisierung der Kirche, ich halte die für ein Problem. Ich glaube, dass da auch ein Grund ist, warum die Zahl der Austritte nach wie vor sehr hoch ist. Weil wenn man eben den Erlösungshorizont ins Diesseits verlegt und ja letztlich das, was einen auszeichnet, aufgibt, nämlich das können eben die Konkurrenten ja nicht Auskunft geben über das Jenseits, also das gesamte Metaphysische im Grunde abschafft oder ebenso noch so am Rande, ne? So im Eingangsgebet und beim Ausgang und ansonsten sich eben für den, sagen wir, den Kampf jetzt fürs Tempolimit verschreibt oder für die Flüchtlinge oder was auch immer. Ja, wie gesagt, das kann man alles machen, aber dann ist man eben in Konkurrenz zu anderen weltlichen Erlösungsbewegungen. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe und das schwächt.
Mhm. Das Klimathema scheint ja irgendwie an Fahrt zu verlieren. Also wenn man Luisa Neubauer und gerade auch Greta Thunberg in letzter Zeit verfolgt, hat man das Gefühl, die Klimakatastrophe ist abgewendet. Denn jetzt geht es ja
nee, das stimmt
um
nicht.
Gaza
nein,
und solche Themen.
Nein, das würde ich nicht sagen. Das würde auch von Luisa Neubauer nicht sagen, also das ist, dass die jetzt abgewendet ist, sondern aber die haben natürlich auch einen Eindruck dafür, was fliegt und was nicht fliegt, ne? Mhm. Und da es eben medial gar keine Rolle mehr spielt, hat also auch Frau Neubauer jetzt ein bisschen umgesattelt auf den Pali, Pro-Pali-Kampf, ne? Und irgendwie so Feminismus und was auch immer, also was so am Wegesrande liegt. Gut, Greta Thunberg ist, glaube ich, nochmal so ein Sonderfall. Die ist einfach Nutcase, ne? Das hat man gemerkt.
Die war ja jetzt auf ihrer Yacht, ist ja, nach Gaza gesegelt und dort von den Israelis in Empfang genommen und wieder zurückgeschickt.
Ja, mit Sandwiches. Das war ja das Bild der Bilder am Ende des ganzen großen Fotoreigens, wie sie also auf einen freundlich lächelnden israelischen Soldaten stößt, der ja also in Plastik eingepacktes Sandwich reicht, was sie dann auch lächelnd entgegennimmt, ja. Also was?
Und nachher erzählt sie, sei gekidnappt worden, ja, was natürlich jetzt mal, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass in Gazastreifen ja immer noch Dutzende israelische Geiseln entführt sind und dort seit ewig langer Zeit in irgendwelchen Kellern vor sich hin vegetieren, schon sehr zynisch ist.
Das erreicht aber auch nur noch eine ganz kleine Zahl der Gläubigen. Also ich glaube, diese Reise, das gucken die meisten Menschen sich an und sind befremdet, ja. Ich fand interessant, dass ich Luisa Neubauer, die sich eher so am Rande gehalten hatte bislang, jetzt da untergehakt hat, indem sie dann also so einen flammenden Aufruf, ja, Alert, Alert, ja, auf Twitter abgesetzt hat. Man müsse sich jetzt also, die Bundesregierung müsse sich für Jasmine Ayaz hieß die, glaube ich, oder so ähnlich. Also für die müsse sie sich jetzt stark machen. Das war ja die deutsche Vertretung auf diesem Schiff. Und wenn man nachgeguckt hat, wer das ist, das war so eine Hardcore-Hisbollah-Fanfrau. Ich hatte die gesehen als vor einem halben Jahr, als ich ja schon mal zu unserem gegenseitiger Beschießung kam von Israel und Iran, der Iran also eine Reihe von Raketen auf Israel abgefeuert hatte und sie dann so Feitstänze in ihrer Wohnung aufgeführt hatte, also wo sie jede jetzt sagen iranische Rakete, die jetzt Richtung Israel flog, bejubelt hat. Also die, so ist die drauf. Und dass also Luisa Neubauer sich mit diesen Leuten gemein macht, das hat mich echt erstaunt. Das zeigt aber, dass sie im Augenblick das Gefühl hat, dass in dieser Szene halt, in dieser Linksszene, so Pro-Pali-Kampf halt wahnsinnig en vogue ist und da Frau Neubauer immer so ein bisschen guckt, was läuft gerade. Also heißt, wenn nie wieder angesagt ist, ist halt auf der nie wieder Demo und wenn es heißt jetzt Solidarität mit Jasmine, dann ist er halt bei Solidarität mit Jasmine. Das sagt ein bisschen darüber aus über die Verlässlichkeit und den moralischen Kompass von Frau Neubauer, ne?
Neben Jasmine lese ich auch momentan häufig Solidarität mit Maya.
Ja, das ist die neueste Heldin.
Das ist die, genau, Maya T., früher Simeon T., ja. Eine deutsche Person, die nach Ungarn gereist ist, um dort zusammen mit der sogenannten Hammerbande Menschen den Schädel einzuschlagen. Auf einer Demo von ungarischen Rechtsextremisten. Aber man hat auch den ein oder anderen Passanten, der gar nichts damit zu tun hatte, erwischt und dort mit Hammern und anderen Werkzeugen die Leute krankenhausreif geprügelt und auch, glaube ich, kann man sagen, deren Ableben zumindest in Kauf genommen, billigend. Die sitzt jetzt, sie nennt sich mittlerweile Maya, in einem ungarischen Gefängnis und ist nicht glücklich mit den Haftbedingungen. Und auch da gibt's große Solidaritätsbekundungen auch der grünen Jugend. Man müsse die doch da rausholen.
Ja, also genau, Solidarität mit Maya. Gut, es ist natürlich ein Unterschied, ob man im deutschen Knast sitzt oder in Budapest, ne?
Das überlegt man sich aber vielleicht, bevor man da hinfährt, um Leuten den Schädel einzuschlagen.
Ja gut, damit hat die ja nicht gerechnet, dass sie natürlich im ungarischen Knast endet. Die war es ja auch, glaube ich, erstmal dann in Dresden. Also die ist dann wieder zurück, dann ist sie, glaube ich, hier verhaftet worden. Dann gab es ein Auslieferungsgesuchen der Ungarn und irgendein Staatsanwalt hat dann so eine Schnellauslieferung gemacht. Da gab es ja dann auch, ich glaube, das ist vor das Verwaltungsgericht gegangen und dann vor das Oberverwaltungsgericht. Also dann hat das, jeweils die oberen juristischen Instanzen in Deutschland haben gesagt, die Auslieferung war nicht rechtmäßig. Das war das Problem. Da saß sie aber schon in Budapest. Und jetzt gibt es sozusagen diesen Battle um die. Ja, das ist halt so eine Heldin jetzt eben dieser kleinen linksradikalen Szene.
Wir haben ein Thema, das momentan, ich habe Ihnen ja gesagt, wir springen so ein bisschen durch die Themen, was momentan auch stark durch die Medien geht. Es gab einen Aktionstag letzte Woche zur Bekämpfung von strafbaren Hasspostings. Ja. Da hat die Polizei ganz medienwirksam um 6 Uhr in der Früh bei Leuten geklingelt und mit Razzien Computer sichergestellt. Da ging es teilweise um tatsächlich Delikte wie Volksverhetzung, aber in ganz vielen Fällen eben auch einfach um Beleidigung von Politikern. Schlägt da der Rechtsstaat nicht komplett über die Stränge? Also wenn man sagt, wir haben in Deutschland Stadtviertel, wo man sich nachts nicht mehr auf die Straße traut und die Polizei macht Aktionstage, um bei irgendwelchen Rentnern zu klingeln morgens, weil sie, was weiß ich, was Robert Habeck einen Schwachkopf genannt haben?
Ja, wobei das finde ich immer das schlechteste Argument. Nach dem Motto, haben wir nicht größere Probleme? Aber das eine kann man ja machen und das andere nicht lassen. Nicht? Also,
Ist ja schon eine Frage der Prioritätensitzung staatlicher Ressourcen.
Ja, wobei, also für so einen Aktionstag, also so schlecht ausgerüstet ist die Polizei in Deutschland dann doch nicht, ne? Also das ist auch noch drin, zumal man ja jetzt so ein Zeichen setzen will.
Ich habe mir so ein paar Sachen da angeguckt. Zeichen?
Bitte?
Ist das das richtige Zeichen Ihrer Meinung nach?
Na, es kommt immer darauf an, was man verfolgt. Also es gibt natürlich in den Untiefen des Netzes Dinge, die sind einfach eindeutig strafbewehrt. So, das scheint den Leuten nicht klar zu sein. Also wenn das, was Leute so zum Teil so posten, auf Facebook oder auf gut Instagram ist ja mehr so eine Wohlfühlwelt. Aber vor allen Dingen auf Facebook oder Telegram oder zum Teil auch auf X. Wenn sie das schreiben, zum Beispiel sagen wir mal in den Kommentaren hier unter diesem Podcast, ja, da haben sie auch sofort den Staatsanwalt in der Tür stehen. Also es ist nun mal, also Holocaust-Leugnung, Aufrufe, andere Menschen zu malträtieren, im Zweifel auch zu töten, aufzuknüpfen, was auch immer. Schwere Beleidigungen sind in Deutschland strafbar. Da können wir beide sagen, das wollen wir, also totale Meinungsfreiheit. Ja, okay. Darauf können wir uns ja vielleicht verständigen.
Ich glaube bei Volksverhetzung, Holocaust-Leugnung und sowas ist es Konsens.
Gut, also in Amerika gibt es das ja zum Beispiel nicht, aber also bei uns ist das nun mal so. Also dass man jetzt sagt, nee, das war ja nur ein Post, deswegen lassen wir die Rechtspflege ruhen, das hat mir nie eingeleuchtet. Mhm. Jetzt ist die Frage, und das ist interessant, handelt es sich wirklich um, also relativ eindeutige Delikte dieser Ordnung, oder, und das sehen wir jetzt immer häufiger, landen auch Leute vor Gericht oder erhalten Strafbefehle für Post, wo man sagt, ja, pass mal auf, aber das läuft doch nur eindeutig unter Meinungsfreiheit. Also ich habe da neulich dazu geschrieben, da habe ich mich unter anderem mit, weil ich das gesehen hatte, habe ich Herrn Utlu angerufen, der sitzt in Köln.
Ali Utlu, ja.
Ja, ne, ist glaube ich ein schwuler Ex-Muslim. Ich weiß, der ist, obwohl bei den Muslimen kann man ja gar nicht austreten. Also dann hat man ja sofort die Todesstrafe an der Backe, ja. Also sagen wir mal, schwuler Muslim. So, der also sehr kritisch über den Islam mittlerweile schreibt. Und der hatte, da gab es doch dieses Ding ging mit Björn Höcke. Wo Björn Höcke, Geschichtslehrer Björn Höcke, immer so alles für Deutschland als Parole hatte und sagte, oh, das wusste er gar nicht, dass das eine SA-Parole war. Nee, das wäre ich total, der hört das zum allerersten Mal. So war, so. Also deswegen, ich würde mal sagen, gut, dass der Geschichtslehrer Björn Höcke in Hessen nicht mehr unterrichtet, ne? So, okay. Und dann hatte der Utlu gesehen auf Twitter, dass es diesen Hashtag gab, alles für Deutschland. Und das war an dem Tag der meist trendende Hashtag auf Twitter. Und er hatte nichts anderes gemacht, als ein Screenshot dieses Twitter, des Twitter-Rankings, was sind die größten oder die am erfolgreichsten Hashtags gerade, zu posten. Und mit dem Motto, und nu, ja, so. Das hat ihm ausgereicht, dass die Staatsanwaltschaft Köln in dem Fall, glaube ich, ihn jetzt versuchte am Wickel zu kriegen, wegen der Verbreitung der Symbole verbotener Organisationen und Parolen. Alle liebe Leute, also wenn die Dokumentation in diesem Fall eines Twitter-Hashtags reicht, dass mir die Staatsanwaltschaft in der Tür steht. Da ist was ins Rutschen geraten. Und das haben wir bei einer Reihe von, es gibt ja so Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften, die da in Göttingen hat sich da ja auch besonders hervorgetan. Ne? Das waren die drei, die da bei 60 Minutes beim CBS saßen und dann so, da haben wir dem die Handys weggenommen und so. Und dann sagte die Reporterin ja als Strafe, eine Strafe, auch so ein eigenartiges Rechtsverständnis, weil die Strafe erfolgt normalerweise im deutschen Rechtsstaat nicht, weil eine Staatsanwaltschaft tätig wird, sondern weil ein Jurist, ein Richter drauf geguckt hat, ja, ob eine Strafe fällig ist, so. Also da ist was, da haben sie mich auf ihrer Seite. Ob das jetzt, wie gesagt, ein gutes Beispiel dieser Aktionstag war, weiß ich nicht. Da müsste man jetzt mal diese 160 Durchsuchungsbefehle angucken, was ist da die Grundlage? So. Und also worauf wir, glaube ich, achten müssen, ist, dass in diesem Kampf gegen Hass und Hetze, wie das so schön heißt, ist ja auch so ein merkwürdig schwammiger Begriff.
Jedenfalls,
ne?
Kein juristischer Begriff.
Süddeutscher hatte ja als Überschrift bundesweite Razzia gegen Hass. Das zeigt aber schon die ganze Dämlichkeit, weil, also das jetzt sagt, eine Razzia gegen Hass ist so wenig möglich wie gegen andere schlechte Gefühle, ja. Also deren Hass werde ich durch eine Razzia nicht aus der Welt schaffen. Was ich aus der Welt schaffen könnte, eventuell, ist, dass die Leute vorsichtiger werden bei eindeutig strafbewehrten Posts.
Ja, Hass an sich ist ja auch nicht illegal. Also wenn Demonstrationen die Plakate sind, ganz Deutschland hasst die CDU, das fällt ja offenbar nicht unter Hass, jedenfalls nicht.
Genau.
Ist es nicht strafbewehrt.
Ja, da geht gerade einiges durcheinander, weil wie gesagt gegen Hass und Hetze sagen alle, ja, dagegen bin ich ja auch gegen Hass und Hetze. Sind und halt unter dieser Flagge wird jetzt da, und das sieht man ganz erkennbar, versucht man auch Meinungsfreiheit einzuschränken. So, dagegen bin ich.
Wir haben ja auch skurrile Urteile, ne? Also ich glaube, Bauingenieur ist verurteilt worden, weil er Manuela Schwesig noch nicht mal, glaube ich, in sozialen Medien, sondern in einem Brief als Märchenerzählerin bezeichnet hat. Also der musste sogar eine Ersatzfreiheitsstrafe meines Wissens ableisten, weil er nicht bereit war zu zahlen. Also da verrutschen noch die Maßstäbe.
Absolut, absolut. Also deswegen haben ja neuerdings auch, das war, glaube ich, vielen mir auch nicht klar, wieder diesen Majestätsbeleidigungsparagrafen im deutschen Strafrecht, der war ja rausgefallen. Genau. Ne? In dem Fall also alles, was wir gegen Politiker äußern, ist sozusagen zählt doppelt. Ne? Also bei den Strafen. Ganz schönes, also auch natürlich eine lustige Wendung am Rande. Also wer sich da ja besonders hervorgetan hat im Deutschen Bundestag gegen diesen Paragraphen oder für die Abschaffung dieses Majestätsbeleidigungsparagraphen im Namen der Meinungsfreiheit streitet, ist die AfD, in diesem Fall in persona Alice Weidel, der hat da flammende Reden gehalten. Was lese ich letzte Woche? Wer hat sozusagen von allen Politikern im Deutschen Bundestag, die da aktuell vertreten sind, diesen Paragraphen jetzt besonders genutzt, um vorzugehen gegen Leute, von denen sie sich sozusagen beleidigt fühlt? Frau Weidel.
Ja. So viel dazu.
Kann ich bislang eher so von den Grünen, also immer große Fensterreden halten, in dem Fall gegen den das Fliegen. Und wenn du nachguckst, welche Fraktion ist am meisten geflogen, das waren dann die Grünen. Also das, sagen wir, das kann die AfD offenbar auch auf beiden Klavieren gleichzeitig spielen. Ne?
Absolut. Ich meine, die AfD bezeichnet sich auch immer als patriotisch, kenne aber keine Partei, die eigentlich so Partei nimmt für sagen wir, die Leute, die erklärten Feinde Deutschlands.
Ja.
Ich meine, keine Partei ist so Putin treu wie die AfD, vielleicht noch Sarah Wagenknecht, aber die hat es jetzt nicht im Bundestag geschafft. Also ein Regime, das erklärter Gegner Deutschlands ist, das uns als Feind markiert, wird hier hofiert. Deutsche Interessen vertreten die ja nicht wirklich, ne?
Gut, das behaupten sie, dass das jetzt die deutschen Interessen wären, wenn das Gas wieder billiger wäre, ne? So geht das ja bei denen. Aber gut, diese merkwürdige Liebe zum starken Mann, das ist auch was Eigenartiges, das stimmt vor allem ja bei Leuten, besonders Partei, die ja sowas auch wiederum so soldatische Werte jetzt wieder entdeckt, ne? Und dann kaum ist tönt der Russe damit, er würde wieder Raketen auf uns regnen lassen, also sozusagen das Hosenflattern kriegt und sich auf den Boden wirft und sagt, oh, da kommt der nächste Krieg. Also das ist schon, hat eine ganz eigene Komik. Wie gesagt, es gibt ja Herrn Krader, den Maximilian Krah, der immer besonders flammende Aufrufe sozusagen zur Männlichkeit und der rechte Mann ist ein echter Mann und so, ja. Und dann der Erste, der sozusagen sofort die weiße Flagge hisst, immer wenn wieder so eine neue Drohung auf einem russischen Propagandakanal kam, ne? Also ich glaube, ich habe das ja mal so mit so einer Küchenpsychologie versucht. Ich glaube, das ist so eine Liebe auch zum starken Mann. Das schlagt mich, ja. So, ich glaube, das ist ein sexueller Fetisch am Ende.
Stichwort starker Mann. Donald Trump hat erst zu seinem Geburtstag sich eine Militärparade abhalten lassen. Ist das ein Ausweis von männlicher Stärke oder wie interpretieren Sie das?
Na, das war ja nicht so ganz erfolgreich. Da saß er da, ja. Also ich fand erstaunlich, dass also offenbar die amerikanischen Kampftruppen gar nicht mehr in der Lage sind, im Gleichschritt zu marschieren, ne? So meine Überlegung war, also er hätte mal seinem nordkoreanischen Freund anrufen sollen, der hätte ihm erklärt, wie man mal eine richtige Militärparade dahin zaubert. Das war ja eher so eine trostlose Veranstaltung. Da saß er dann auch so mürrisch, so, sah, dass es alles aus dem Ruder läuft, neben ihm so stone-faced, ja, Melania, ja, und auf der anderen Seite der wahrscheinlich sich schon hochbetankt habende Pete Hegseth, der ist ein Verteidigungsminister, der mit dem Alkohol kämpft. Das war durch und durch eine groteske Nummer, ne?
Jetzt mal abgesehen von der Sehnsucht nach dem starken Mann, ich stelle fest und ich habe da eine These, dass viele, die in der Corona-Zeit eine vom Mainstream abweichende Haltung haben, das jetzt auch fortsetzen bei der Ukraine. Also viele, die, wie ich zähle mich da auch dazu, die offizielle Linie in der Corona-Politik für grundfalsch halten, die sind jetzt auch in Opposition zur Regierung in der Frage Ukraine-Russland. Und ich glaube, das ist so ein Schluss nach dem Motto, die haben uns einmal Blödsinn erzählt, die erzählen uns immer Blödsinn. Und weil sie damals Unrecht hatten, müssen sie auch in der Frage der Ukraine Unrecht haben. Also nach dem Motto, der Mainstream lag da falsch, also liegt da immer falsch. Was natürlich eine gewisse schlichte Sichtweise ist. Aber könnte das mit daran liegen? Oder ist das Zufall?
Also ich habe das auch gesehen oder beobachtet, dass es also dieses Querdenkerlager, um es mal so zu sehen, sozusagen nahtlos dann übergelaufen ist, so ins BSW und in diese AfD-Truppen, die dann da die Fahne Moskaus aufrichten. Und zum Teil jetzt dann auch mit den Pali-Freunden sich dann noch solidarisiert haben. So ganz eingeleuchtet hat mir das nicht, ehrlich gesagt. Aber da gibt es erkennbar eine ganz große Schnittmenge, ne?
Ja, also vor allem zu sagen, es leuchtet ihnen nicht ein.
Das ist noch der Motto, die haben uns belogen, jetzt belogen sie uns wieder. Ja, das, aber warum dann gegen die Ukraine und für Russland? Das,
ja, weil der Mainstream für die Ukraine ist. Also ich kann mir vorstellen, das ist so ein allgemeines einfach dagegen sein.
Weil auf diesen Demos, da merkt man, die sind ja mit Herzblut dabei. Da ist ein Empörungsstrom, ist da auch eine hohe Das ist ja mit einer hohen Emotionalität verbunden. Das ist nicht nur, weil jetzt die uns da erzählen, wir müssen jetzt irgendwie für die Ukraine sein. Wobei, das war ja auch noch nicht mal so. Also die SPD ist ja gar nicht pro-Ukraine gewesen. Also die haben irgendwie immer so behauptet, ja, ja, klar, wir können die nicht fallen lassen. Aber ständig werden noch irgendwelche erstens Papiere geschrieben oder irgendwelche Abstimmungen im Deutschen Bundestag herbeigeführt, dass man am Ende denen doch nicht richtig hilft. So. Mhm. Also diejenigen, die wirklich auf der Seite der Ukraine standen, tapfer, das waren die Grünen. Ja, bei der FDP war es auch nicht so ganz sicher. Ja, also insofern bei der CDU, die waren noch nicht dran. Aber dass jetzt also Deutschland sozusagen entschieden die Ukraine aufgerüstet hätte, ich meine, die tauchste Besorde nicht geliefert. Mhm.
Wobei das, glaube ich, jetzt in der letzten Regierung in der Ampel ganz stark an der SPD lag. Also da waren ja Grüne und ich glaube schon auch die FDP sehr entschlossen. Das Kanzleramt wollte halt nicht, beziehungsweise gerade die
SPD-Fraktion. Ja, aber jetzt haben wir doch angeblich einen CDU-Kanzler. Ich meine, von dem ist nie was zu hören. Ich habe nochmal im Geschäftsverteilungsplan jetzt nachgeguckt. Große Überraschung, der Kanzler heißt gar nicht Lars Klingbeil. Guck mal, da steht der Friedrich Merz. Mensch, habe ich gedacht, wusste ich gar nicht. Also wenn ich so in die Zeitung gucke, habe ich einen ganz anderen Eindruck.
Ich habe letzte Woche gelesen, der Sozialetat wird in den nächsten 5 Jahren um 43 Milliarden Euro steigen.
Ja, Wahnsinn. Also gut, wir haben jetzt so eine Gesamt-SPD.
Hat man dafür die CDU gewählt?
Nö, die haben sich jetzt halt auch sozialdemokratisiert, ne? Komplett offenbar. Ich sehe auch gar keinen Widerstand mehr. Also es ist natürlich abenteuerlich. Ich meine, wir verschulden uns so, wie wir es noch nicht mehr in der Corona-Zeit verschuldet haben. So, und das läuft dann alles unter Investitionen und, oder wie Lars Klingbeil sagt, alles, was wir tun, dient dem Wachstum. Also seit wann dient es dem Wachstum, das Bürgergeld ständig zu erhöhen und den Rentnern mehr Geld zu geben? Also das Geld ist weg, da ist nichts mit Wachstum, da ist auch nichts mit Zukunft. Ich meine, das ist ja ganz schön, ich komme ja auch demnächst jetzt mal an die Rentengrenze, ja, in so ein paar Jahren. Ja, also mit Wachstums- und Investitionen hat das noch nichts zu tun. Oder eben alles ist Investition, ja, weil am Ende der Rentner ja auch wieder zum Bäcker rennt und sich ein paar Brötchen kauft und dann ist es irgendwie so über so einen Kreislauf dann auch Investition, wenn ich ihm die Rente erhöhe. Das ist natürlich alles, das ist natürlich eine Voodoo-Ökonomie, die der Klingbeil da aufgezogen hat. Aber eben, da Friedrich Merz ja vor allen Dingen im Ausland weilt, kann er halt schalten und falten, wie er will, ne? Offenbar.
Stichwort, alles ist Investition und alles ist irgendwie Infrastruktur. Das Familienministerium bezeichnet mittlerweile auch die Förderung der NGOs in diesem Programm Demokratie leben als Investition in Demokratieinfrastruktur. Also offenbar kann Infrastruktur tatsächlich alles sein und damit Schulden finanziert werden.
Ja, das ist das schöne Wort, das schöne an dem Wort Infrastruktur. Ich meine, die haben sich ja mit den Ländern zusammengesetzt jetzt, weil die brauchen ja die Zustimmung im Bundesrat. Und da geht es um 100 Milliarden, die jetzt also bei den Ländern auch bleiben. Und die Fürsten der Bundesländer haben gesagt, also das finden sie eigentlich nicht schön, dass es eine Zweckbindung gibt bei den Milliarden, die jetzt in die Haushalte fließen. Eigentlich sei da Infrastruktur alles und dann hat jetzt die Bundesregierung gesagt, stimmt, so ist es. Und jetzt sind also auch die Pflege des Rasens auf dem Sportplatz ist jetzt also Resilienzstärkung, ja. Und selbst, ich meine, jede deutsche Kammersängerin, die notleidend ist und die jetzt wieder was bekommt über das Kultursäckelchen, alles ist jetzt Infrastruktur. Ja, gut, so kann man es natürlich auch treiben. Aber das Interessanteste halt daran ist, ich meine, dass das die SPD so macht, das ist ja nicht die Überraschung, das kennen wir ja von denen, ja, dass die CDU einfach komplett mitmacht, ja, und offenbar ja auch ohne jede weiteren Bauchschmerzen, das ist wobei, was heißt eigentlich verblüffend, gut, ich meine, Fiskalpolitiker gibt's halt in den Reihen gar nicht mehr, offenbar.
Wo die CDU ja schon Wort hält oder auf jeden Fall versucht Wort zu halten, ist in der Migrationspolitik. Wir haben die Zurückweisung an den Grenzen, jetzt wurden die nur jedenfalls in einem Einzelfall direkt von einem deutschen Gericht wieder für rechtswidrig erklärt. Das waren, glaube ich, Migranten aus Eritrea, wenn ich nicht irre. Migranten aus Somalia, die auch schon mal versucht hatten einzureisen und die jetzt aber beraten von NGOs nochmal die Einreise versucht haben und dann gegen ihre Zurückweisung geklagt haben. Die überwältigende Mehrheit der deutschen Bevölkerung unterstützt ja Zurückweisung illegaler Migranten an die Grenzen. Und zwar nicht nur die Wähler von Union, FDP, AfD, sondern auch wirklich bis in die linke Mitte hinein. Auch die Mehrheit der SPD-Wähler möchte das. Es gibt eine Mehrheit im Bundestag dafür, aber es kann jetzt irgendwie möglicherweise doch nicht passieren, weil Gerichte das anders sehen. Ist das nicht ein Problem?
Hier sind wir auf ganz dünnem Eis, Herr Hagen. Ja. Weil jeder Satz, den wir jetzt sagen, ist ja Delegitimierung der Justiz, ja, und ein direkter Angriff auf die Grundfesten unseres Gemeinwesens. So habe ich es ja gelernt. Also wenn ein deutschen Richter kritisiert, ja, in dem Fall also ein grünes Parteimitglied, das es im Schnellverfahren zum Verwaltungsrichter in Berlin gebracht hat, unter dem damaligen grünen Justizminister Herrn Behrendt, der sich übrigens mit den Worten verabschiedet hat, auf nichts sei er so stolz, ja, wie auf die Durchsetzung grüner Politik auf den sozusagen in der Personal Politik der Gerichte, die er da übersehen hat. Also wenn man das macht, wie gesagt, dann ist man eigentlich Verfassungsfeind. Ja, so. Ja, natürlich ist es ein Problem. So. Zumal ja all das, was an den deutschen Grenzen stattfindet, im wenn man genau drauf guckt, natürlich rechtswidrig ist. Ich meine, Dublin-Verfahren heißt, dass derjenige, der eben aus Somalia oder wo auch immer herkommt europäischen Boden betritt, also sein Asylverfahren dort abgewickelt bekommen muss, wo Europa betreten hat. Und diese Somalier zum Beispiel waren ja nun, die kamen über Polen, also die waren erst in Weißrussland gewesen und dann irgendwann in Polen, also war Polen zuständig.
Weißrussland ist ja auch bekannt dafür, dass es Migration als Waffe gegen die EU einsetzt. Also
die werben ja richtig an, offenbar. Die dann
Richtung EU-Grenze, Europa zu destabilisieren, das ist eine Strategie auch.
Dublin heißt ja im Konkreten im Augenblick, jemand landet entweder in Griechenland oder Italien oder in Polen und dann muss er nur zwei Worte sagen, Asyl und Deutschland, und jeder setzt ihn freundlich lächelnd in den nächsten Zug und die landen alle bei uns. Das ist Dublin in der Realität. So. Dass bei uns auch Leute über die Grenze kommen, die nicht mal über Papiere verfügen, ist natürlich ein Zustand, die gibt es ja nirgendwo auf der Welt. Versuchen Sie doch mal irgendwo, selbst in so einem Drittweltland wie Kolumbien reinzukommen ohne Papiere. Das ist absolut unmöglich. So. Von Amerika wollen wir ja gar nicht reden, oder dem hochgelobten Kanada, ja, oder die werden uns ja immer, das sind ja immer die Migrationsländer, so Kanada, ja, gehen Sie da mal über die Grenze, sagen, ich weiß gar nicht, wie ich heiße, wo ich geboren bin, weiß ich auch nicht, ja. Und Papiere habe ich auch nicht, ja. So. Dann werden Sie sofort abgewiesen. Nur in Deutschland kommen Sie rein. So. Dass da die Mehrheit der Leute sagt, das wollen wir, dass das beendet wird, ja, kein großes Wunder. Aber wie gesagt, Teile der Justiz jedenfalls wehren sich jetzt dagegen. Nun wird man das irgendwann auf höhere Instanzen kommen. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich glaube, dass wir haben natürlich eine politisierte Justiz. So. Also, dass dieser Richter seine Grundüberzeugung vor dem Niederschreiben seines Urteils abgelegt hätte, glaubt ja kein Mensch. Und ich finde, ich nehme einfach mal, ich bin ja Kolumnist, ich kann ja machen, was ich will. Solange mich im Rahmen der Strafgesetze, die wir schon hatten, bewege. Ich finde, es kann nicht sein, dass also ein Berufsstand in Deutschland grundsätzlich sozusagen von Kritik ausgenommen ist. Richter, nö, da mache ich nie mit.
Sie haben gesagt, Sie sind da auf dünnem Eis, das ist überhaupt kein Problem. Sie dürfen hier in unserem Podcast alles sagen.
Ja, ja, aber da hört ja jetzt ja auch eine andere Jurist, Staatsanwalt zu, ja. Ja. Ich glaube, das müsst ihr. Also ihr seid ja verantwortlich für alles, was ihr sagt, also presserechtlich vermutlich. Insofern, ich gebe es dann also alle Rechnungen und auch für die anwaltliche Beratung gebe ich einfach an die Denkfabrik dann
weiter. Sehr gut, das machen wir so. Ich glaube, das Problem ist ja, dass wir, kann man jetzt sicherlich dieses einzelne Gerichtsurteil kritisieren, aber dass wir insgesamt so eine komplett verworrene Rechtslage haben, die ja sich ja gar nicht mehr national lösen lässt. Also selbst wenn der Deutsche Bundestag sagt, wir wollen das künftig ändern, wir wollen das so und so machen, wir haben da ja ein Gewirr aus internationalen Verträgen, aus europäischem Recht und auch aus Rechtsprechung, Europäischer Menschenrechtsgerichtshof und ähnliches, was insgesamt die Handlungsfähigkeit des Souveräns massiv einschränkt. Das führt doch irgendwann wirklich zwangsläufig zu Politikverdrossenheit.
Ja, klar. Ja, das ist so, wenn. Ja, wobei, man kann ja ein bisschen was versuchen. Also, wir lassen uns natürlich auch ganz nur auf der Nase rumtanzen, ne? Da macht man halt so Detention Centers. Dann müssen die halt in größere, möglicherweise auch geschlossene Aufnahmeeinrichtungen in der Zeit, wo man ihren Antrag im Schnellverfahren behandelt, aufgenommen werden. Also da kann man sich ein bisschen was da einfallen lassen. Das würde übrigens nicht gegen Dublin verstoßen. Ne? Das verstößt dann wirklich möglicherweise gegen grüne Befindlichkeit. So. Also ich glaube, eine Regierung, die in dem Fall jetzt zu einer gewissen Entschiedenheit findet, das ist absolut mehrheitsfähig. Das ist ja auch, darauf haben Sie ja hingewiesen, das ist ja auch ein Teil dieser Restbestände, die überhaupt noch SPD wählen, mehrheitsfähig. Ich habe heute übrigens, weiß gar nicht wo, gesehen nochmal so eine, ach ja, ich glaube in der Süddeutschen, anlässlich des SPD-Parteitages, ja. Wer hat überhaupt SPD gewählt? Also bei arbeitenden Leuten in Deutschland ist das eine Partei, die gerade mal an der 10%-Marke kratzt. Dass die überhaupt bei 16% gelandet sind, verdanken sie der Generation 60 plus, die noch gar nicht so, die sozusagen immer Kreuz gemacht bei der SPD jetzt auch noch, ja. Arbeitende Bevölkerung, ja, also sagen wir mal zwischen 25 und 55, ja, gerade mal 10%. Und das ist ja nur gemessen, also da sind jetzt schon die Nichtwähler rausgerechnet. Also wenn ich mir wirklich angucke, wie viele Leute bei der arbeitenden Bevölkerung SPD gewählt haben und ich die Nichtwähler nicht rausgerechnet habe, sondern sozusagen wie eine Partei behandelt, also nur auf die Zahl, dann bin ich aber nur noch bei 7%. Das ist die Größe. Ich meine, und deswegen, also das ist auch fantastisch, mit welcher sozusagen, wie die immer noch auf dicke Hose machen. Das ist toll. Ja,
und auf Arbeiterpartei.
Ja. So, weil sie natürlich alles am Ende von irgendwelchen Jusos kujoniert, ja. Natürlich so ein Programm da abfahren, das irgendwie so an der Humboldt-Uni vielleicht noch der Hit ist, ja. Beim AStA, aber wo natürlich schon in Duisburg natürlich bei Leuten, die auch nicht jetzt so dicke haben, total mit durchfällt. Ich meine, an welche Partei hat die SPD am meisten verloren bei der letzten Bundestagswahl? An die AfD. Darüber kann man sich ja auch mal Gedanken machen. Aber auf solche Fragen stellen die sich gar nicht mehr bei der SPD.
Ich würde zum Abschluss gerne nochmal auf die europäische Ebene kommen. Wir haben in den letzten Wochen ein Thema gehabt, was sehr heiß diskutiert wurde, nämlich die EU-Kommission hat Verträge mit NGOs geschlossen. Bezahlt sie dafür, dass die dann deutsche Kraftwerksbetreiber verklagen, die Kohlekraft unrentabel machen dadurch, dafür, dass sie gegen Freihandelsverträge wie zum Beispiel Mercosur mit Südamerika mobil machen.
Das war eine Weltrecherche, glaube ich. Ne?
Das war eine Weltrecherche. Und offensichtlich zahlen wir mit deutschem Steuergeld an die EU die Sabotage der deutschen Wirtschaft. Das ist schon ein dicker Hund, oder?
Ja, na klar. Gut, wenn ich mich recht erinnere, stand ja kurz vor den Koalitionsverhandlungen ein Fragenkatalog der CDU. 551 Fragen, in dem Fall bezogen auf deutsche NGOs. Also wo die eigentlich ihr Geld herbekommen, in welcher Höhe sie vom Staat gefördert sind, politische Ausrichtung und so anders, weil die sich CDU, die standen ja noch so ein bisschen unter dem Ärger, dass kurz vor der Bundestagswahl ja es überall diese Demos gegeben hat, weil sie angeblich die Brandmauer ja eingerissen hatten, ja, weil sie mit der AfD gestimmt hatten und also vom Staat subventionierte NGOs mit, also gegen die CDU jetzt, also Kampf gegen Rechts für Demokratie da aufgerufen hatten zur Massendemonstration. Von dem Katalog hat man, diesem Fragenkatalog hat man nie wieder was gehört, nachdem Lars Klingbeil dann gesagt hatte, also wenn ihr daran festhaltet, dass der Bundestag und die Bundesministerium das jetzt beantworten, dann dann kann es keine Koalitionsverhandlung geben. Also er hat ja zur Bedingung gemacht, dass die Frage, wo kriegen die eigentlich ihr Geld her, also die Herstellung von Transparenz, dass das sofort abgeblasen wird.
Ja, das ist ja, Herstellung von Transparenz ist ein Anschlag auf die Zivilgesellschaft.
Genau, so war das. Übrigens, in Parenthese gesprochen, habe ich bei der Gelegenheit auch gelernt, was macht die Frau von Lars Klingbeil? Ist Geschäftsführerin einer NGO, die vom Staat gefördert wird, Klammer zu. So. Ja, das ist natürlich, das verteidigt natürlich Rot-Grün am allerhärtesten, weil da resultiert auch ein Teil ihrer Macht her. Also in dem Maße, wie gesagt, haben wir ja schon jetzt auch gehabt, wie sie schwinden an der Wahlurne. Das wird so ein bisschen dadurch kompensiert, dass sie halt in diesem vorpolitischen Raum auch mit Staatsgeld hochsubventioniert natürlich eine echte Größe noch sind. So, und da, also der Großteil natürlich dieser Hate-Aid und Demokratie-Leben und wie die alle heißen, die haben ja auch immer so hochtrabende Begriffe. Das ist natürlich alles rot-grüne Basisarbeit. Im Zweifel gegen rechts, wo dann eben auch mal eben nahtlos FDP, CDU, CSU mit summiert sind. Von den Stiftungen müssen wir gar nicht reden. Ich meine, die Millionen, Abermillionen, die natürlich an Rosa-Luxemburg-Stiftung, Böll-Stiftung und Ebert-Stiftung gehen, so, und wo dann wiederum alle irgendwelchen armen Haschall dann immer so bei Podiumsdiskussionen 595 Euro bekommen, inklusive Mehrwertsteuer. Das ist natürlich in dieser Szene wahnsinnig wichtig. Ich meine, sozusagen mit so einem, also als Taz-Kolumnistin, so billig ist Berlin auch nicht mehr, komme ich ja kaum über die Runden. Also das heißt, diese Art von Quersubventionierung, da wird ein ganzes Milieu am Leben gehalten. Und deswegen waren die hoch alarmiert, als die CDU mal die Frage nach diesen Geldströmen gestellt hatte und da ja die Befürchtung war, man würde an diese Geldströme mal rangehen. Ich weiß gar nicht. Familienministerium wird doch jetzt, glaube ich, von der CDU geleitet, oder?
Mittlerweile ja.
Das ist nämlich die Haupt, dass 80% dieser Gelder gehen über das Familienministerium, sozusagen als Gießkannenministerium. Ich nehme nicht an, dass ich da jemand trauen wird von der CDU, das glaube ich die tapfere Frau Prien, den Fight aufzunehmen. Die erste, die das mal gemacht hatte, war Christina Schröder. Die hatte mal geguckt und hat gesagt, 99% der Förderung geht im Kampf gegen rechts. Wir haben aber auch im Kampf ein Problem mit Linksextremismus und wollen ein paar von diesen Geldern mal umschichten. Das hat die politisch nicht überlebt. Da hat die Merkel sofort die schützende Hand von der genommen. Hm. Bei dem Aufschrei. So. Insofern, also, ja, und auf einer Ebene höher, wo sie das ja ansprechen, Brüssel, da läuft das natürlich genauso weiter. Das wäre sehr verdienstvoll. Das wäre ein echter Blow für die linke Bewegung, wenn man da mal ranginge ans deutsche Steuergeld.
Ich habe über das Thema mit einem grünen Europaabgeordneten ein bisschen diskutiert, beziehungsweise, diskutiert ist nicht richtig. Ich habe versucht zu diskutieren, dann bin ich aber leider geblockt worden. Der hat das nämlich, wie ich vorher zitierte, als Angriff auf die Zivilgesellschaft diffamiert, dass einige Europaparlamentarier da jetzt Transparenz fordern.
Herr Giegold war das, oder?
Nee, das war ein anderer.
Ja gut, aber die sind ja alle so drauf sofort. Ja, klar. Hm. Und die Frage ist ein Anschlag auf die Zivilgesellschaft.
Die Frage ist ein Anschlag auf die Zivilgesellschaft. Übrigens, Zivilgesellschaft definiert sich offensichtlich dadurch, dass man vom Staat Geld bekommt. Und die haben ja tatsächlich den Ansatz, die sagen, es ist absolut notwendig, dass der Staat solche NGOs finanziert, um ein Gegengewicht zu schaffen zum Lobbyismus, der in Brüssel stattfindet, durch Konzerne. Also es ist ein sehr seltsames Verständnis von Demokratie, oder?
Gut, der Witz beginnt ja schon mal im Wort NGO. Also NGO ist ja abgeleitet von Non-Governmental Organization, also Nichtregierungsorganisationen. Ja. Die Antonio Amadeo Stiftung, die auch als NGO läuft, hat also ausweislich des Geschäftsberichts 23 Personalkosten gehabt von 6, schieß mich tot, Euro. Förderung 6 Millionen. Also das ist auch ein Innovationspreis. Die erste NGO Deutschlands, die komplett vom Staat gefördert ist, ja. Jedenfalls, was die Personalkosten angeht. Ja, das würde ich sagen, sagt alles, was wir von NGOs, Non-Governmental Organizations zu halten haben.
Ich glaube, das N steht inzwischen nicht mehr für Non, sondern für Near.
Ja, Genau.
Sehr schön. Herr Fleischer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir sind jetzt wild gesprungen durch die Themen und ich glaube, es war sowohl erhellend als auch unterhaltsam. Schön, dass Sie bei Frei Heraus zu Gast waren.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Und das war die 13. Folge von Frei Heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse, freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Alles Gute, Ihr Martin Hagen.